NDR Info. Redezeit.
Guten Abend, ich bin Andreas Kuhnt. Das Thema heute in Ihrer Redezeit: Wie offen ist der Arbeitsmarkt? Wir fragen heute, wenn Flüchtlinge einen Job suchen, was passiert da eigentlich und finden die auch einen Job? Die kostenlose Servicetelefonnummer ist die 08000 441777. 08000 441777. Wie offen ist der Arbeitsmarkt, wenn Flüchtlinge einen Job suchen? Im vergangenen Jahr sind ja rund 800.000 Asylsuchende und Flüchtlinge nach Deutschland gekommen. In den letzten 3 Jahren, so heißt es, waren es insgesamt 1,3 Millionen. Viele von ihnen wollten und wollen offensichtlich immer noch hier bleiben. Das ist gut für unseren Arbeitsmarkt, sagten bisher Politiker, Experten und auch Wirtschaftsführer. Denn die Asylbewerber sind oft im sogenannten erwerbsfähigen Alter. Sie können also arbeiten und sie könnten viele freie Stellen besetzen. So hieß es und so heißt es heute oft nicht mehr. Denn Firmen und Unternehmen, die vor einem Jahr noch teilweise sogar regelrecht euphorisch auf diese neue Perspektive blickten, die haben mittlerweile festgestellt, ja, so eine effektive Integration auf dem Arbeitsmarkt ist eigentlich gar nicht so einfach. Es gibt häufig natürlich Sprachbarrieren, es gibt Verwaltungsprobleme oder es fehlt auch an der einen oder wichtigen Qualifikation, mit der man dann am Arbeitsmarkt auch richtig eingesetzt werden kann. Die Bilanz ist also eher mager. Trauriges Beispiel: In den größten deutschen DAX-Konzernen sind bisher noch nicht einmal 60 Flüchtlinge oder Asylbewerber eingestellt worden. So heißt es zumindest. Wie lassen sich also diese Hindernisse am besten überwinden?
Ich arbeite in der Flüchtlingshilfe in Cuxhaven und ich habe die Erfahrung gemacht, dass Flüchtlinge sehr gut auf dem Arbeitsmarkt angenommen werden. Wir haben ein Integrationscafé in Nordholz, da helfen sie beim Servieren, beim Zubereiten von Tee oder Kaffee und das klappt gut.
Wir müssen offen sein, denn wenn ich daran denke, als damals die ersten Gastarbeiter kamen, was hat das für einen Aufschwung gebracht für die Bundesrepublik?
Das ist unser Hauptproblem, dass die Flüchtlinge im Lager sitzen und nicht arbeiten können. Es gibt ja viele, viele dabei, die wollen arbeiten. Die nehmen jeden Job an. Und da sind die Arbeitgeber und die Firmen, auch der Mittelstand, natürlich gefragt.
Bei uns in der Firma, wir hatten versucht, Leute für Lagerarbeiten zu finden, ohne irgendwelche Qualifikationen. Die hätten einfach nur Säcke ausladen, umladen müssen. Unmöglich. War keine Chance vom Landratsamt. Die haben so viele Auflagen gemacht und wir hätten denen mehr als den Mindestlohn zahlen müssen. Also undenkbar.
Was wichtig ist, und da kann ich nur aus eigener Erfahrung sprechen, ist nicht nur die Sprache, sondern dass man wirklich in seinem Umfeld auch Deutsche hat. Dass man die Chance hat zu sehen, okay, so ticken die Leute. Kultur, Umgang, wie man sich verhält, Ausdrucksform.
In so einem Betrieb, so einem Konzern, da müssen auch die zwischenmenschlichen Beziehungen stimmen. Da müssen nicht nur die Qualifikation, nicht auch der muss sich anpassen, derjenige und so weiter. Wir müssen das auch im Ausland anpassen.
Erste Meinungen, Erfahrungen zu unserem heutigen Thema, gesammelt von Silvia Buckel. Und wir fragen heute: Wie offen ist der Arbeitsmarkt für Flüchtlinge? Vor einem Jahr hieß es ja, wir brauchen dringend qualifizierte Mitarbeiter an der einen oder anderen Stelle. Und das könnten ja Flüchtlinge sein, das könnten Asylbewerber sein. Nach einem Jahr ist so ein bisschen Ernüchterung eingetreten. Und wir wollen diskutieren, woran liegt das? Was kann man möglicherweise in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren besser machen? Stefan Sievert ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung. Heute haben Sie eine neue Studie vorgestellt. Guten Abend, Herr Sievert.
Guten Abend.
Können Sie uns die wesentlichen Punkte dieser Studie kurz zusammenfassen?
Ja, wir haben uns mit der Frage auseinandergesetzt, wie lokale Initiativen, also Organisationen, sei es NGOs oder auch öffentlich geförderte, dabei helfen können, Flüchtlinge in Jobs zu vermitteln, also zwischen Flüchtlingen und Unternehmen zu vermitteln und am besten die zusammenzubringen.
Mhm. Und was sind die Ergebnisse?
Die Ergebnisse sind, dass diese Initiativen unabdingbar sind, weil es eben gerade in der Regelförderung, also Bundesagentur für Arbeit, da kommt es darauf an, dass die Flüchtlinge kommen, praktisch, dass sie die Verwaltungsstrukturen kennen und dass sie erstmal wissen, an wen sie sich wenden müssen. Mhm. Das ist häufig unrealistisch, deswegen braucht es Initiativen, die Flüchtlinge an die Hand nehmen. Und in deren Arbeit kommt, ist es dann aber so, dass wirklich die Vermittlung häufig das Ziel ist, aber in der täglichen Arbeit sehr viel anderes davor steht. Sei es Information, Orientierung, Aufklären erstmal über den Arbeitsmarkt und Sprachkurse, Qualifizierung. Das heißt, es ist ein längerer Prozess.
Und diese Initiativen sind privat initiiert oder sind das staatliche Initiativen oder lokale Initiativen auf kommunaler Ebene?
Das ist ganz unterschiedlich. Also uns war wichtig, dass sie wirklich lokal agieren. Das sind teilweise Initiativen, die komplett ehrenamtlich arbeiten, teilweise aber auch Initiativen, die staatliche Förderung haben und teilweise auch Initiativen, die privatwirtschaftlich gefördert werden.
Michael Moritz ist Regionalvorsitzender von Die Familienunternehmer in Hamburg. Guten Abend, Herr Moritz.
Guten Abend.
Welche Erfahrungen haben Sie denn gemacht in den letzten, sagen wir mal, anderthalb Jahren mit der Integration von Flüchtlingen auf dem Arbeitsmarkt? Es gab ja viele, gerade mittelständische Unternehmen aus Ihrem Kreis, die gesagt haben, ja, da können wir drauf setzen, die können möglicherweise wichtige Stellen bei uns besetzen. Ist das erfolgt?
Ja, es ist ein langer Prozess. Also ich glaube, es gibt eine sehr große Hilfsbereitschaft, die gab es, die gibt es immer noch. Ein großes Interesse. Es gibt, das wissen wir alle, einen großen Fachkräftemangel. Es war uns aber von Anfang an auch klar, dass die Flüchtlinge nicht per se sozusagen die Lösung für diesen Fachkräftemangel, zumindest nicht auf die kurze Sicht sind, weil dafür die Voraussetzungen einfach fehlen. Und ich glaube, das ist die Erfahrung, es ist schwierig, die Menschen zu finden, also im ganz Praktischen überhaupt Zugang zu finden. Wo finde ich jemanden, wie kriege ich Informationen, auch über seine Qualifikation? Die große Hürde sicher der Spracherwerb, werden wir sicher heute noch mehrfach drüber sprechen. Dazu haben wir auch versucht, Lösungskonzepte zu entwickeln. Die ganz praktische Umsetzung, wie kriege ich von den Menschen, die in einem Camp sitzen, die ich nicht kenne, wie kriege ich die sozusagen bei mir auf die Werkbank, das ist tatsächlich ein schwieriger Weg.
Also Sie sagen, Sie waren gar nicht so euphorisch. Ich erinnere mich an eine Sendung, die wir vor einem Jahr hatten. Da war eine Kollegin, nicht von Ihnen, von den Familienunternehmern, aber auch aus einer Arbeitgebervereinigung hier. Und die hat gesagt, Mensch, das wirkt alles ganz toll, das ist super. Und wir freuen uns tatsächlich auf die Flüchtlinge. Ist jetzt so eine Art Ernüchterung da oder sagen Sie als Realisten, nee, also wir sind auf einem Weg, der war von vornherein steinig zu erwarten. Und er ist eben so.
Ja, also die Menschen sind jetzt hier. Es war uns, ich sage mal, es gab ja schon am Anfang, das IFO-Institut war, glaube ich, so die Ersten, die ein bisschen versucht haben zu analysieren, welche Qualifikationen haben die Menschen eigentlich, auch welche Sprachkenntnisse. Es gab am Anfang ja nur Stichproben und wir haben auf der anderen Seite aber ja auch Erfahrungen aus den 90er Jahren, als die Bürgerkriegsflüchtlinge kamen. Ich glaube, das Berlin-Institut wird uns heute dazu ja auch noch etwas sagen. Die Erfahrung ist ja, es dauert sehr lange, bis die Menschen in den Arbeitsmarkt integriert werden. Das ist die Erfahrung von Menschen aus Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Serbien, die nach Deutschland geflohen sind. Und jetzt kommen Menschen, die uns wahrscheinlich vom Kulturkreis weiter fern sind, wahrscheinlich die Bildungsvoraussetzungen schlechter sind. Es gibt überhaupt keinen Grund, warum das schneller gehen soll als vor 20 Jahren. Erstmal, oder die Voraussetzungen auf jeden Fall sind sicher nicht besser. Und es wird nur schneller gehen oder ähnlich schnell, wenn wir mit einer großen Kraftanstrengung versuchen, das besser zu machen, als wir es vor 20 Jahren gemacht haben.
Sigmar Weibrecht vom Flüchtlingsrat Niedersachsen. Er koordiniert dort den Arbeitsmarktzugang für Flüchtlinge. Guten Abend, Herr Weibrecht.
Ja, schönen guten Abend.
Wie sind denn Ihre Erfahrungen? Sind möglicherweise die ersten Flüchtlinge, die mit großen Erwartungen und mit großem Engagement nach Deutschland gekommen sind, nach Niedersachsen gekommen sind, sind die enttäuscht und sagen, wir hätten uns da schneller erhofft?
Ja, zum Teil können wir das feststellen. Die Leute kommen mit sehr hoher Motivation hierher, wollen auch möglichst schnell arbeiten. Das ist, stellen wir immer wieder fest und hören wir immer wieder. Und dann stellen sie fest, dass es erstens rechtliche Hürden gibt und zweitens eben tatsächlich die Problematiken, die hier schon angesprochen wurden, dass die Voraussetzungen, die ein Arbeitgeber erwartet, dann doch nicht so erfüllt werden können. Ich meine, sei es die Sprachbarriere oder eben Qualifikationen, die man in der Form nicht nachweisen kann oder eben auch nicht hat, die erwartet werden. Sodass dann doch ja durchaus Ernüchterung eintreten kann. Aber wie gesagt, grundsätzlich ist die Motivation hoch und da gilt es dann eigentlich auch möglichst früh anzusetzen, um eben ja die Motivation nicht versiegen zu lassen, nicht dass Resignation eintritt und man frühzeitig die Menschen fördert, dass sie dann eben doch nach diesem ja doch längeren Weg, als viele sich den wahrscheinlich vorgestellt haben, man sie in Arbeit, Ausbildung integrieren kann.
Können Sie dann aus Ihrer Sicht so eine Bewertung abgeben und sagen, ja, das ist bisher doch verhalten gewesen, die Integration am Arbeitsmarkt? Oder sehen Sie das auch so ähnlich wie Herr Moritz, dass Sie sagen, naja, wir mussten ja davon ausgehen, dass es ein bisschen länger dauert und wir stehen da zurzeit in so einem Zwischenstadium?
Na, ich glaube, dass viele nicht geglaubt haben, dass es so relativ lange dauern wird. Also gerade auf Unternehmerseite auch. Also letztes Jahr bin ich eingeladen worden, da fing es an, dass ich eingeladen wurde von IHK, von Innungen, um mal zu berichten, unter welchen Bedingungen können denn Flüchtlinge arbeiten. So. Und da hat man, so schien es mir jetzt gerade, die Flüchtlinge als Potenzial entdeckt vor dem ja viel zitierten Fachkräftemangel vor dem Hintergrund und hat sich da, glaube ich, mehr erwartet. Und jetzt stellt man nach und nach fest, dass es durchaus vielleicht 5-6 Jahre dauert, bis jemand dann ja bis zu einer Fachkraft ausgebildet ist. Mhm. So, und wie gesagt, das ist, da gibt es, glaube ich, auch jetzt zum Teil erst die Ernüchterung auf Seiten der Unternehmerseite, der Arbeitgeberseite.
Unser Thema heute in der Redezeit: Wie offen ist der Arbeitsmarkt für Flüchtlinge bei uns in Deutschland, bei uns in Norddeutschland? Das wollen wir mit Ihnen diskutieren. Sie haben ja vielleicht auch eigene Erfahrungen gemacht oder Beobachtungen. Die wollen wir gerne hören. Die kostenlose Servicetelefonnummer ist die 08000 441777. Am Telefon ist Gerd Lindemann aus Kiel. Guten Abend, Herr Lindemann.
Schönen guten Abend, Herr Kuhn.
Ihre Meinung zum Thema?
Ja, ich habe auch den Eindruck, dass also die Politik als auch die Wirtschaft sehr euphorisch war und dass sie jetzt, wie gesagt, in der Realität angekommen ist. Auf der anderen Seite gab es zum Beispiel hervorragende Ausarbeitung schon vorher über die Entwicklung und Integration von Flüchtlingen in anderen Ländern. Das Weltwirtschaftsinstitut hier in Kiel hat eine ganze Abteilung, die sich damit beschäftigt hat. Und wenn man auf diese Berichte gehört hätte, hätte man gleich sagen können, dass laut Professoren des Weltwirtschaftsinstitutes die Integration für normale Arbeiter, also keine Studierten, etwa 6 Jahre dauern wird und natürlich erhebliche Probleme A mit der Sprache da sind und natürlich auch die ganzen anderen Dinge erstmal geregelt werden müssen.
Mhm. Also Sie sagen, das ist im Grunde ein Zustand, der erwartbar war. Vielleicht haben viele da nicht genug hingeguckt oder nicht genau genug hingeguckt.
Genau, ich denke ja nur an den Herrn Zetsche, der zur Eröffnung der Automobilausstellung in Frankfurt eine Rede gehalten hat, als wie wenn der Daimler-Konzern nur auf die Flüchtlinge aus Syrien wartet. Und wenn ich jetzt in der FAZ gelesen habe, vor einigen Wochen, dass er gerade mal 56 festangestellte Flüchtlinge in seinem Konzern hat, dann muss ich sagen, ist das ähnlich wie in der Politik hier, scheint Wunsch und Wirklichkeit ganz auseinander zu klaffen.
Mhm. Ja, danke, Gerd Lindemann aus Kiel. Ja, Herr Moritz, Sie haben ja gesagt, ich bin Realist, wir haben von vornherein darauf gesetzt, dass es ein bisschen länger dauert. Haben Sie eigentlich einen langen Atem oder sagen Sie, nee, also wir verlieren da dann irgendwann auch die Lust, wenn wir merken, wir werden da zu wenig unterstützt, möglicherweise auch von staatlicher Seite zu wenig unterstützt. Wir setzen dann doch lieber wieder auf europäische Fachkräfte, die es ja auch gibt, und vielleicht sogar auf deutsche. Wenn wir die gezielt ansprechen, dann sind wir da vielleicht schneller erfolgreich.
Ja, also ich glaube erstmal als Unternehmer sind wir Optimisten und haben langen Atem, und die Familienunternehmer insbesondere denken ja auch in Generationen. So lange soll es ja hier nicht dauern. Deswegen haben wir ja auch in den letzten Jahren schon einen Vorschlag gemacht, das, was wir triale Ausbildung nennen, weil wir eben auch sehen, einmal haben wir das Bedürfnis der Unternehmen, Menschen, auch jetzt hier als Flüchtlinge hier zu uns kommen, in den Arbeitsprozess zu integrieren und auch als Mitarbeiter zu gewinnen. Auf der anderen Seite ist es eben eine zusätzliche Aufgabe. Und die triale Ausbildung ist im Grunde genommen das die Ergänzung der dualen Ausbildung, also dass man im Betrieb ausgebildet wird und eben dann mit unserem bekannten System eben dann auch mit den Berufsschulen dann unterstützend Inhalte vermittelt bekommt, dass man zusätzlich den Spracherwerb im Betrieb leistet. Ja. Das heißt, dass die Unternehmen Mitarbeiter abstellen, die sozusagen Mentoren sind für die Flüchtlinge, oder sind ja nicht alles Flüchtlinge, sind ja auch es gibt ja auch eine Arbeitsmigration, aber die eben ihnen die Möglichkeit geben, sie wirklich in den Arbeitsprozess zu integrieren und parallel dazu Sprachlehrer im Betrieb anzustellen, die Sprache zu vermitteln, dann auch die Fachsprache, die wichtig ist, auch die Umgangssprache, die wichtig ist, um mit den Kollegen zu kommunizieren. Und unsere Forderung an die Politik war, den Betrieben dieses etwas schmackhaft zu machen mit 1.000 Euro. Wir sind als Verband überhaupt keine Freunde von Subventionen. Wir sehen nur, dass es eben ein erheblicher Zusatzaufwand ist. Der wird auch getragen, weil die Betriebe langfristig auch etwas davon haben. Sie wird auch getragen von positiver Emotion. Ja? Mhm. Die mag tatsächlich über die Dauer dann irgendwann etwas weniger tragen oder abnehmen. Und deswegen haben wir den konkreten Vorschlag gemacht, eben diese sogenannte triale Ausbildung zu entwickeln. Und wir würden uns freuen, wenn die Politik tatsächlich auch diese konkreten Vorschläge von uns aufnehmen würde.
Sigmar Walbrecht vom Flüchtlingsrat Niedersachsen, ist das eine gute Idee?
Hört sich erstmal gut an, weil das Problem, wie gesagt, ist ja tatsächlich oftmals die Sprachbarriere. Es geht ja auch, oder viele Ausbildungen auch werden ja abgebrochen von Flüchtlingen, weil sie der Berufsschule nicht folgen können, was letztlich oftmals mit der Sprachbarriere auch zu tun hat. Also grundsätzlich finde ich das einen guten Ansatz und finde ich, sollte man beobachten und gucken, wie sich das dort weiterentwickelt.
Stefan Siewert vom Berlin-Institut, nochmal zu Ihrer Studie und zu den Erfahrungen, die da gemacht worden sind und vielleicht auch mal zu einer Verbindung in Richtung Politik. Wir wissen ja nun alle, dass wir das schaffen. Also das sagt unsere Kanzlerin und wir sind ihr ja bisher auch fleißig gefolgt. Aber ist das wirklich realistisch, dass wir das alles schaffen? Und wenn ja, gibt es aus Ihrer Sicht so einen Zeitkorridor, in dem wir das überhaupt schaffen können? Oder müssen wir zur Kenntnis nehmen, wir schaffen nur einen Teil?
Ja, da ist natürlich dann die Frage, wie man das wir schaffen, das genau definiert.
Ist ein bisschen blumig, ne?
Ja.
Ein bisschen pauschal.
Vor allem ist es nicht ganz klar, was es denn bedeutet. Ja. Aber wir müssen es, ich sage immer, wir müssen es so gut es geht schaffen. Es ist sowohl im Interesse der Flüchtlinge selbst, dass sie ihren Lebensunterhalt verdienen können, als auch natürlich in unserem Interesse, dass das Zusammenleben möglichst auf Augenhöhe geschieht. Und deswegen würde ich gar nicht sagen, das ist jetzt die Zielmarke. Die Zielmarke ist so gut wie möglich. Es gibt gar keine andere Wahl, weil diese Menschen hier sind. Und auch der Zeithorizont, da bleibt nicht viel mehr zu sagen, als dass es einen langen Atem braucht und dass es unrealistisch ist, dass wir in einem Jahr da sitzen zur Bundestagswahl und sagen, jetzt sind 80% der Flüchtlinge in Arbeit. Und wenn das das Ziel ist, dann wird es auch zu Recht oder dann wird es in der Öffentlichkeit natürlich auch Kritik geben und dann wird man sagen, wir haben das Ziel verfehlt. Insofern würde ich gar nicht mit so klaren Zielmarken vorgehen, sondern gucken, was sind die Probleme und wie gehen wir diese Probleme an und wie können wir die praktisch aus dem Weg räumen. Und jetzt, was der Herr Moritz gesagt hat, finde ich auch, klingt nicht schlecht. Unsere Erfahrung ist aber auch, dass die Sprachförderung natürlich idealerweise schon ein bisschen früher ansetzt. Und natürlich tut sie das auch über Integrationskurse, aber auch zusätzliche, sage ich mal, berufsbezogenes Vokabular, wo es inzwischen auch Kurse gibt, das ist ganz wichtig, schon in der ersten Phase, in einer Phase, wo Flüchtlinge vielleicht auch noch nicht die Chance haben, einen Ausbildungsvertrag zu unterschreiben oder noch nicht so weit sind. Denn wenn sie erstmal da sind, was auch der Herr Wahlbrecht gesagt hat, dann müssen sie schon ein gewisses Niveau mitbringen, B1 oder B2, damit sie überhaupt auch dem Unterricht folgen können.
Herr Wahlbrecht, nochmal als Experte für Flüchtlinge, wollen die denn wirklich alle hier bleiben oder der größte Teil überhaupt hier bleiben oder setzen die darauf, dass irgendwann in ihrem Land wieder Frieden herrscht und sie wieder in ihre Heimat zurückkehren können?
Ja, viele werden darauf setzen, dass sie irgendwann wieder zurückkehren können. Und je länger sie hier bleiben, desto mehr werden sie sich darauf einstellen, dass sie hier bleiben müssen oder finden sich hier auch ein und zurecht. Und desto geringer wird dann der Drang sein, vielleicht auch zurückzukehren, wenn es die Verhältnisse zulassen. Aber ich finde, das ist gar nicht der Ansatz, mit dem man rangehen muss, zu gucken, werden sie lange hier bleiben oder nicht. Also weil das kann man einfach nicht vorhersagen. Fakt ist, dass viele hier bleiben, länger hier bleiben, als selbst sie nach dem Asylverfahren, also als man glaubt, dass sie nach dem Asylverfahren hier bleiben würden. Also weil viele, die im Asylverfahren nicht erfolgreich sind, bleiben trotzdem dauerhaft hier. Also sprich, man muss daran gehen, dass mit der Voraussetzung, mit der Annahme, dass die Leute länger hier bleiben. Und selbst wenn sie zurückkehren würden nach nicht allzu langer Zeit, würde es den Leuten selber natürlich was bringen, weil sie Qualifikationen erworben haben, die sie sicherlich auch dann wieder in ihrem Herkunftsland anwenden können.
Aber Michael Moritz, Sie bilden möglicherweise Menschen gut aus, auch über das normale Maß hinaus. Und die gehen dann wieder. Ist das für viele Ihrer Mitglieder, für viele Unternehmer auch ein Grund, warum zu sagen, naja, wir wollen ja gerne irgendwie, weil es gibt so viele Unsicherheitsfaktoren, es fehlt auch so ein bisschen der Anschub aus der Politik?
Ja, also Das ist das, ich sag mal, wir sind alle Ausbildungsbetriebe und nicht alle Ausbildenden bleiben bei uns. Das ist leider so, ja. Also damit müssen wir leben. Auf der anderen Seite gibt es andere, die werden anderswo ausgebildet und kommen dann ausgebildet zu uns. So ist das ein Geben und Nehmen. Dass das eine große Hürde ist, das mag den einen oder anderen die Frage stellen, wenn er sehr unmittelbar absieht, dass die Ausbildung gar nicht beendet wird, weil eben der Aufenthaltsstatus noch ungeklärt ist. Oder weil von vornherein schon erklärt worden ist, also ich bin hier nur für 2 Jahre und dann gehe ich eh weg. Gut, das wäre jetzt für mich jetzt auch nicht so eine Motivation, jemanden wahnsinnig auszubilden, jetzt mit einer ökonomischen Perspektive. Aber ich bin dabei, Herr Wahlbrecht, ich glaube, die meisten Menschen wissen es einfach nicht. Wir wissen ja auch nicht, wie geht das jetzt in Syrien aus und in anderen Krisenregionen. Da ist so viel Unsicherheit. Jetzt muss man erstmal davon ausgehen, die Menschen sind hier und das muss ja auch unsere Motivation sein, wenn wir sie integrieren wollen. Wenn wir jetzt sagen würden, wir gehen eh davon aus, die meisten gehen wieder, wir brauchen uns um die Integration nicht kümmern. Ich glaube, den Fehler haben wir ja auch in den letzten 40 Jahren häufig genug gemacht. Jetzt muss ja unser Ziel sein, dass wir die Menschen
Und das ist ja der positive Nebeneffekt. Es hat einen ökonomischen Nebeneffekt, weil wir produktive Mitarbeiter haben, die dann auch nicht mehr von Sozialleistungen abhängig sind. Aber es hat ja auch einen anderen Nebeneffekt, dass die Menschen eben tatsächlich in die Gesellschaft integriert werden. Mhm. Und wir haben 3 große Integratoren, die ich sozusagen sehe. Das ist die Schule. Ja, das greift für die meisten nicht. Die meisten sind schon sozusagen dem schulpflichtigen Alter entwachsen. Sozusagen, die sind eben 18 und älter. Wir hatten früher das Militär. Ja, die Bundeswehr war auch ein großer Integrator. Großer Mischmasch haben wir heute auch nicht mehr. Ja, oder nicht in dem Maße, weil wir keine Wehrpflicht mehr haben. Da bleibt eigentlich nur der Betrieb. Und insofern ist das sozusagen, sind wir dazu verdammt, da erfolgreich zu sein, wenn wir eben nicht wollen, dass wir hier 1 Million oder 2 Millionen Menschen haben, die in der Parallelgesellschaft
perspektivlos sind.
Ja. Und perspektivlos sind. Ja.
Unser Thema offen. Wie offen ist der Arbeitsmarkt für Flüchtlinge? Das ist das Thema heute in der Redezeit. Wenn Sie mitdiskutieren wollen, wenn Sie Ihre Erfahrungen schildern wollen, Fragen stellen wollen, diskutieren wollen, gerne tun Sie das über die kostenlose Telefonnummer 08000 44 1777 08000 44 1777. Wir fragen so circa nach einem Jahr und dem vielsagenden Satz, wir schaffen das. Wie offen ist eigentlich der Arbeitsmarkt tatsächlich für Flüchtlinge? Was ist da schon passiert? Können wir uns da schon ein Stück weit zurücklehnen und sagen, ja, das ist auf dem richtigen Weg. Werner Breyer aus Goslar ist am Telefon. Guten Abend, Herr Breyer.
Ja, guten Abend. Mit meiner ersten Frage bitte ich Sie um eine genauere Auskunft über das Bildungsniveau der Flüchtlinge. Mhm. In den letzten Jahren und Jahrzehnten ist den Jugendlichen ja immer gepredigt worden, Bildung, Bildung, Bildung ist wichtig, um auf dem Arbeitsmarkt Fuß fassen zu können. Und von den Unternehmen ist zu hören, dass sie keine Hilfsarbeiter brauchen, sondern Facharbeiter. Also vor diesem Hintergrund hätte ich gerne auch mal prozentuale Angaben zum Bildungs- und Ausbildungsniveau der Flüchtlinge. Also so keine Schulbildung, 4 Jahre Schulbildung, 8 Jahre Schulbildung, also was wohl auch noch nicht für den Arbeitsmarkt reicht, und eben höhere Schulbildung. Ich sage Ihnen da auch mal einen Hintergrund. Einigermaßen geschockt war ich über die Aussage des hiesigen Landrats, wonach 2015 im Landkreis Goslar knapp 50% der Flüchtlinge Analphabeten waren. Also ja, das war, wie gesagt, schockierend. Ja, da muss man sich doch fragen, was man mit ihnen auf den Arbeitsmarkt anfangen kann. Also die Rede war schon von Motivation, aber wir haben ja auch schon 2,7 Millionen Altarbeitslose, die sicherlich auch motiviert waren und sind und es nicht schaffen. Mhm. Ja, also da vor dem Hintergrund hätte ich gerne mal eine Auskunft über diese genauere, über das Bildungsniveau.
Verteilung.
Wobei diese 2,7 Millionen Altarbeitslosen, nenne ich sie mal, schon auf meine zweite Frage dann überleiten. Also da sehe ich irgendwo so eine Quadratur des Kreises, die man da versucht. Also diesen Altarbeitslosen, den hat man gesagt, macht euch keine Sorgen. Ihr seid für den Arbeitsmarkt besser qualifiziert als die Flüchtlinge. Die sind für euch keine Konkurrenz. Mhm. Ja, da stellt sich dann doch von selbst die Frage, wie man die Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt bekommen will, wenn es bei den 2,7 Millionen Altarbeitslosen nicht gelungen ist. Gut. Oder umgedreht, wenn es bei den Flüchtlingen klappen sollte, warum hat man das nicht schon lange bei den 2,7 Millionen Altarbeitslosen geschafft, die auf Arbeitsplätze zu bekommen? Also diese Logik erschließt sich mir einfach nicht. Ne?
Herr Breyer, Sie sprechen in der Tat für viele. Wir haben natürlich eine Menge E-Mails auch im Vorfeld dieser Sendung bekommen. Da waren auch viele dabei, die gesagt haben, warum machen wir eigentlich um die Flüchtlinge so ein Buchhai? Ich verkürze das jetzt mal. Wir müssen doch erstmal sehen, dass wir unsere deutschen und die europäischen Arbeitslosen auf dem Arbeitsmarkt integrieren. Warum jetzt so viel Buchhai um die Flüchtlinge? Wir haben ja auch noch eine E-Mail von Christoph von Uthmann aus Lilienthal, der schreibt, mir kommt es so vor, gefühlt so vor, als ob in die Integration der Flüchtlinge der Fokus deutscher Sozial- und Arbeitspolitik gelegt wäre und dort erhebliche Aufmerksamkeit und Ressourcen hineinfließen, die möglicherweise an anderen Stellen dann fehlen. Wird hier eigentlich die richtige Priorisierung gesetzt angesichts schön geredeter massiver Unterbeschäftigung, prekärer Arbeitsverhältnisse und Aufstaukerjobs? Ich vermisse ein ähnlich großes Engagement bei deutschen und europäischen Arbeitslosen. Das ist eine Mail von ganz, ganz vielen, die wir bekommen haben. Und die Frage wollen wir natürlich heute auch nicht ausschließen und fragen mal jetzt Stefan Siebert vielleicht erstmal zum Bildungsniveau der Flüchtlinge. Sie haben da ja die neuesten Zahlen sozusagen vorliegen. Wie sieht das aus?
Also zunächst mal, es gibt immer noch nichts absolut Repräsentatives. Aber die Flüchtlinge zum Beispiel, die im Jahr 2015 nach Deutschland gekommen sind, wurden vom Bundesamt für Migration und vom BAMF befragt, was für Bildungserfahrungen sie haben. Mhm. Und das waren freiwillige Angaben, insofern ja, mit Vorsicht zu genießen. Aber demnach haben ungefähr ein Viertel der Flüchtlinge höchstens eine Grundschule besucht. Ein weiteres Viertel hat eine Sekundarschule, also 8-9 Jahre, besucht. Mhm. Ein weiteres Viertel eine Oberstufe, sagen wir bis zu 12 Jahre. Und ein weiteres Viertel sagt, dass sie eine Erfahrung einer Hochschule haben. Das heißt nicht, dass sie einen Abschluss haben. Das heißt einfach nur, dass es sehr breit gestreut ist. Das heißt, es gibt, sagen wir mal, die Hälfte, die haben irgendwo eine längere Schullaufbahn, die in Deutschland vielleicht mit einem Abitur dann zu Ende gehen würde. Die Hälfte haben eher weniger schulische Erfahrungen. Die Frage ist jetzt aber, inwiefern ist sowas dann auf dem deutschen Arbeitsmarkt einzusetzen? Mhm. Das ist ja alleine eine schulische Erfahrung, ohne jetzt irgendwie auch ein Zertifikat zu haben, bringt wenig und schon mal gar nicht, wenn man keinen Hochschulabschluss oder keine abgeschlossene Ausbildung hat, die es ja in den Ländern selten gibt. Und nach den Angaben ist es so, dass 2/3 sagen, sie haben noch nie eine Hochschule oder noch nie auch eine Ausbildung besucht. Mhm. Also, aber es ist sehr breit gefächert.
Das hört sich ja doch sehr ernüchternd an. Sigmar Wahlbrecht vom Flüchtlingsrat in Niedersachsen. Deckt sich das mit Ihren Erfahrungen, mit Ihren Zahlen?
Ja, absolut. Also es gibt ja auch von der Arbeitsagentur auf Grundlage der sich bereits arbeitslos und arbeitssuchend gemeldeten Flüchtlinge Zahlen, die das im Grunde auch widerspiegeln. Es gibt eine große Spreizung. Es gibt einige sehr hochqualifizierte, dann gibt es nicht wenige sehr schlecht qualifizierte und dann etliche dazwischen, die keine formale Berufsausbildung nachweisen können und wo es eben nicht so ohne weiteres möglich ist, dass sie den Arbeitsmarkt können. Und das ist auch dann sehr herkunftslandabhängig. Mhm. Und die Problematik, die jetzt der Hörer auch angesprochen hatte mit Analphabetentum, das ist natürlich jetzt auch eine Frage, was damit genau gemeint ist. Oftmals geht es um lateinische Analphabeten, sprich die haben arabische Muttersprache. Mhm. Gut, das hilft uns auch erstmal nicht so schnell, aber das heißt nicht, dass diese Menschen nicht grundsätzlich schon gewisse Bildungserfahrungen haben, sage ich mal, und auch relativ schnell dann alphabetisiert werden können, Sprache lernen können. Aber Fakt ist schon, viele müssen relativ viel nachholen, aber da und ziemlich früh gefördert werden und dann den langen Weg vielleicht eine Ausbildung gehen. Und da ist natürlich von Vorteil, dass viele der Flüchtlinge, die herkommen, relativ jung sind, sodass es sich da sicherlich lohnt, auch viel
zu investieren.
Genau.
Gut, eine Frage war die, ob nicht die Flüchtlinge, die in den Arbeitsmarkt integriert werden sollen, deutschen, europäischen möglichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Arbeitsplätze wegnehmen. Es gibt eine aktuelle Aussage von dem Zuwanderungsexperten Wido Geis vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Der spricht sich gegen diese Befürchtung aus, dass Flüchtlinge einheimischen Jobs die wegnehmen. Die Sorge ist nur im Ausnahmefall berechtigt, sagt er. Als Beispiel nannte er Einheimische, die gering qualifiziert seien und ebenfalls Probleme mit der deutschen Sprache hätten. Also da ist offensichtlich nach seiner Sicht zumindest kein Verdrängungswettbewerb. Herr Moritz, als Unternehmer, wie sind denn Ihre Erfahrungen da? Also führt das dazu, dass möglicherweise mehr Geld in die Qualifizierung von Flüchtlinge, von Asylbewerbern reingesteckt wird, als für die heimischen Arbeitnehmer?
Müssen wir die Sorge haben? Das wird erforderlich sein, ja, sozusagen, weil wenn sie eben in der Tat nur begrenzt in der Lage sind, sich sozusagen in ihrer Muttersprache schriftlich auszudrücken, dann müssen sie Deutsch lernen. Wir wissen auch, ich glaube, die Statistiken sind, 2% aller Asylbewerber können Deutsch. Sozusagen, es ist noch nicht mal qualifiziert, dann wird das natürlich einen zusätzlichen Aufwand kosten. Das ist so. Nur was ist die Alternative? Die Menschen in einem Camp zu lassen ohne Spracherwerb und sie einfach weiter zu finanzieren, das macht ja offensichtlich keinen Sinn. Also insofern sehe ich nicht, wie wir da sozusagen eine wirklich inhaltliche Handlungsalternative haben zu den Menschen, die hier sind, ja, und die tatsächlich aus größter Not zu uns kommen. Das ist ja eine andere Diskussion.
Diskussion, was ist eine richtige Asylpolitik? Ich glaube, ist ja heute nicht der, das ist nicht der Rahmen. Ansonsten es gibt nicht ein bestimmtes Quantitum an Arbeit. Wir haben heute den größten Beschäftigungsstand, den wir jemals hatten in der Geschichte der Bundesrepublik. Wir haben rund 40 Millionen sozialversicherungspflichtige Jobs. Das sind vielleicht bald 41 Millionen. Also wir sind da auch in der Lage, noch mehr Arbeit zu schaffen. Das ist jetzt in der Gesamtperspektive wäre das auch nicht meine Sorge, dass es im Einzelnen sicher eine Verdrängung geben wird. Ich glaube, dazu muss man auch realistisch sein, insbesondere in dem niedrig qualifizierten Bereich. Also bei den Helfern, klar, da wird's auch eine Verdrängung geben. Und wir müssen natürlich auch sehen, es gibt einen Grund auch für die Arbeitslosigkeit. Ein Grund, nicht der einzige, aber ein Grund ist auch die fehlende Mobilität. Ja. Das wird man den Flüchtlingen sicher nicht vorwerfen können, ja, dass sie nicht mobil genug sind.
Die sind flexibler an der Stelle.
Und insofern wird es da sicher auch eine Konkurrenz geben. Und ich glaube, es ist unredlich und unehrlich, wenn man das, klar, die Politiker wollen solche Diskussionen immer nicht gerne führen, aber das gehört dazu.
Ich fände es auch falsch, da diese Unterscheidung jetzt aufzumachen oder diese Teilung Flüchtlinge, Deutsche, sondern es geht ja darum, dass jeder Einzelne betrachtet werden muss, was er an Förderung braucht. Und es ist ja absolut nicht so, dass diejenigen, die hier jetzt lang ansässig sind, Deutsche, deswegen weniger Förderung kriegen durch die Arbeitsagenturen. Dieser Eindruck wird ja manchmal erweckt, das ist ja nicht der Fall. Sondern es wird natürlich relativ viel Geld jetzt aufgewendet, um Flüchtlinge zu integrieren. Das ist aber einfach auch notwendig. Da gebe ich Herrn Moritz absolut recht. Da bleibt uns keine Alternative. Und es ist aber nicht so, dass das auf Kosten derjenigen geht, die arbeitslos gemeldet sind bei den Jobcentern, die als Deutsche hier schon lange arbeitslos sind.
Herr Sievert, Sie wollten, glaube ich, auch noch was ergänzen.
Ja, und eigentlich was ganz Ähnliches wie Herr Wahlbrecht.
Na, einerseits, dann fasse ich kurz.
Ich fasse mich kurz. Es ist ja nicht der Grund, dass wir Asylbewerber nach Deutschland holen, weil wir sagen, wir haben jetzt so viele offene Stellen. Ich glaube, da müssen wir mal klar sagen.
Die Diskussion wurde aber in Teilen auch schon geführt. So nach den Worten, die Qualifizierten, die dürfen auch gerne bleiben, die sollen auch kommen und bei den anderen gucken wir lieber mal genauer hin. Also die Diskussion gab es doch auch schon in Deutschland. Ne?
Diskussionen gibt es über alles Mögliche. Ja. Aber es ist nicht der primäre Grund. Der primäre Grund sind humanitäre Überlegungen. Und wenn wir jetzt sagen würden, wir holen erst Migranten ins Land, wenn der letzte deutsche Arbeitslose einen Job gefunden hat, dann können wir sehr, sehr lange warten. Es gibt ja auch Fälle, wo es wirklich eine schwere Vermittelbarkeit ist und auch für diese Fälle wird Geld ausgegeben. Das ist vielleicht nicht ganz so in der Presse, weil es Regelförderung ist, weil es schon länger bestehende Programme sind, die einfach laufen. Und das hat Herr Wahlbrecht auch gesagt, aber es ist keine gute Idee, hier gegeneinander auszuspielen, weil wenn wir jetzt kein Geld für die Asylbewerber ausgeben, dann haben wir zusätzliche Probleme zu den deutschen Arbeitslosen dazu.
Gut, um das nochmal klarzustellen, wir wollen auch niemanden gegeneinander ausspielen, nur die Fragen sind wirklich massiv gekommen zur Sendung, dass man gesagt hat, was passiert da, deswegen wollten wir es auch einmal klären. Rebecca Scholz aus Hamburg ist am Telefon. Guten Abend.
Einen schönen guten Abend. Ich möchte eine persönliche Erfahrung berichten. Ich bin kein Flüchtling. Ich bin aus Jux und Dollerei ins Ausland gegangen, vor 25, 30 Jahren so ungefähr. Und ich hatte zwei Ausbildungen in Deutschland. Und zwar im Gesundheitswesen, in der Pflege und in der Administration als kaufmännische Angestellte. Und ich habe die Realschule besucht hier in Deutschland. Und ich dachte mir, naja, also soll und haben und so, das hat man da ja auch. Und rein anatomisch unterscheiden sich die Menschen auch nicht. Ich komme bestimmt zurecht. Bloß die Sprache lernen. Und es ist ganz anders. Es wurden völlig andere Messlatten angelegt.
Darf ich noch mal kurz fragen, in welchem Land waren Sie?
Im Nachbarland, Niederlande.
Ach, Niederlande, okay.
Ja, genau. Und mein Realschulabschluss wurde so behandelt, als hätte ich noch nicht mal die Basisschule vollendet. Und meine Pflegeausbildung war nicht anerkannt und meine kaufmännische Ausbildung natürlich auch nicht. Und es hat mich 5 Jahre gekostet, um eine feste Anstellung zu bekommen. Und so lange habe ich dann also tagsüber im Sauermachbereich und in Hotel- und Gaststättengewerbe gearbeitet als ungelernte Angestellte. Und so über Zeitarbeitsfirmen oder in der Vertretung von bei Schwangerschaft und Urlaub und so. Und was mir sehr geholfen hat, um mich gut zu fühlen, das war zur Schule gehen, die Abendschule. Und ich habe da in einigen Fächern Abschlüsse gemacht auf Abiturniveau und habe dann auch ein Studium begonnen und habe dort auch Berufsausbildungen gefolgt, zwei. Mhm. Und als ich dann einige Jahre, ja, gut 10 Jahre später wieder nach Deutschland kam, da hatte ich natürlich keine aktuelle deutsche Arbeitserfahrung. Und die Berufsausbildungen, die ich in den Niederlanden gefolgt hatte, die waren hier nicht anerkannt.
Also Sie sagen, man braucht, um in einem anderen Land einen qualifizierten Beruf zu ergreifen, schon ein bisschen Geduld. Das geht nicht von heute auf morgen. Sie haben dieselben Erfahrungen gemacht und das war nur über die Landesgrenze hinweg.
Ja, das war nur ein paar hundert Kilometer weiter.
Ja.
Und ich war kein Flüchtling und bin nicht als traumatisiert der Mensch.
Also Sie hatten noch bessere Voraussetzungen als viele Flüchtlinge, die hierher kommen, die ja in der Tat aus furchtbaren Gegenden kommen.
Gar nichts, das war pure Jux und Tollerei.
Okay.
Und als ich zurückkam, das waren persönliche Gründe, das war privat, meine Eltern waren alt und krank und so. Und dann kommt man zurück und sagt sich, ja gut, ich muss jetzt hier wieder anfangen. Und ich dachte, ich kann fußen auf meine alten Ausbildungen hier in Deutschland. Aber die waren alt, die waren nicht mehr aktuell.
Also ich muss Sie leider unterbrechen, Frau Scholz. Es ist eine interessante Geschichte. Wir haben, glaube ich, verstanden, dass wir natürlich viel Geduld auf beiden Seiten brauchen. Das hat ja auch Michael Moritz vorhin schon gesagt, dass man eben das nicht übers Knie brechen kann, anders als wir das vielleicht vor einem Jahr gedacht haben, als wir alle so euphorisch waren und gesagt haben, es ist ja toll, dass so viele Menschen zu uns kommen, denen wir erstmal helfen wollen, natürlich in erster Linie. Wir wollen ihnen helfen, ihre Traumata zu überwinden und wir wollen ihnen helfen, aus kriegerischen Gebieten zu flüchten und zu fliehen, damit sie da nicht vom Tode bedroht sind. Und dann haben wir ja gesagt, wir können da eben auch wirtschaftlich von profitieren, mittelfristig, aber wir haben vielleicht auch alle gesagt, das geht ganz schnell. Wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, es dauert länger und sie haben dieselben Erfahrungen eben im Nachbarland Holland gemacht. Danke, Rebecca Scholz. Stefan Müller aus Hamburg am Telefon.
Ja, schönen guten Tag, Stefan Müller hier.
Ja, grüße Sie.
Ja, ich wollte vielleicht einfach nur kurz nochmal sagen, was wir so erlebt haben. Wir gehören zu der Branche, wo wirklich Fachkräftemangel ist. Wir haben ein größeres Ingenieurbüro und haben wirklich Schwierigkeiten, einfach geeignetes Personal zu finden. Wir sind hier in Hamburg, das heißt, Arbeitslosenquote ist extrem gering. Und so sind wir dann damals, sage ich mal jetzt schon damals, in der wilden Zeit, September, losgegangen und haben versucht, bei den Flüchtlingen jemanden zu finden, was schon eine Herausforderung war, weil es eben keine zentrale Anlaufstelle gab. Wir haben uns durchtelefoniert bis hin zu den Campleitern, um dann einfach erzählt, was wir brauchen. Und so sind wir dann durch Zufall dann auch ein, zwei Leute gekommen, die auch ausgebildete Ingenieure sind, in Damaskus studiert haben. Und auch einen gefunden. Und das ist vielleicht auch ein sehr positives Beispiel. Wir haben ihn jetzt dazu gebracht, dass er auch, weil der Abschluss in Damaskus natürlich jetzt so hier nicht anerkannt war, für uns war es nicht so schlimm. Wir haben ihn vor den Computer gesetzt, haben gemerkt, er kann mit AutoCAD arbeiten und dann war es gut. Und haben dann ihn jetzt unterstützt, einfach sehr intensiv weiterzumachen. Und er macht jetzt seinen Masterabschluss mit unserer Unterstützung und wir hoffen, dass er danach bei uns anfängt. Also für uns war es ein interessanter Schritt mit allen Höhen und Tiefen, auch das Thema Sprachen, wobei wir bei der Ausbildung sehr positiv überrascht waren, dass ein Ingenieur aus Damaskus wirklich auf dem Niveau von unseren Ingenieuren war. Mhm.
Schönen Dank für dieses positive Beispiel. Stefan Müller aus Hamburg. Ja, Stefan Siewert, der Herr Müller hat ja gerade geschildert, wie schwierig das eigentlich gewesen ist, erstmal sozusagen seinen Anspruch deutlich zu machen gegenüber den Behörden. Sie haben ja vorhin auch angesprochen, es ist eben noch schwierig, sich so aufeinander einzustellen. Jobcenter waren am Anfang deutlich überfordert. Die Initiativen fangen jetzt auch an oder versuchen seit einigen Monaten da initiativ zu werden. Haben Sie das Gefühl, dass sich das in den letzten Monaten deutlich verbessert hat, das Niveau der Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Stellen, also einerseits natürlich denjenigen, die Arbeit suchen, denjenigen, die ihnen Tipps geben können und diejenigen, die Arbeitsplätze anbieten wollen?
Es ist natürlich so, dass man Erfahrungen macht und mit jeder Erfahrung lernt man. Und die von uns befragten Initiativen haben eigentlich unisono gesagt, dass sich die Arbeit gerade auch mit Behörden so ein bisschen, man sich arrangiert und es alles sich so ein bisschen einschleift. Da geht es dann auch häufig um einfach persönliche Kontakte, dass man weiß, das ist der richtige Ansprechpartner, von dem kriege ich die richtige Information und nicht drei widersprüchliche Informationen, weil es ist ja auch so, dass in Deutschland sich das Zuwanderungsrecht, das Asylrecht sehr häufig geändert hat und dass nicht alles sofort überall ankommt. Da waren die Rückmeldungen allerdings doch eher positiv, dass es auf einem guten Weg ist.
Eine Frage nochmal an Sigmar Wahlbrecht vom Flüchtlingsrat Niedersachsen. Die ersten Asylbewerber, Flüchtlinge, die jetzt so in die Arbeitswelt integriert worden sind, welche Erfahrungen machen die da eigentlich mit ihren Kolleginnen und Kollegen? Sind die da, treffen die da auf positive Resonanz oder muss man da am Arbeitsplatz dann sich auch nochmal zusätzlich durchsetzen?
Na, das ist unterschiedlich. Also was wir so zurückgemeldet kriegen. Viele arbeiten ja auch als ungelernte Arbeitskräfte in eine ungelernte Tätigkeit, wo sie mit anderen Migranten arbeiten, wo es jetzt so die Probleme mit Rassismus zum Beispiel gar nicht so in dem Maße gibt. Aber wir haben auch Rückmeldungen gekriegt, dass es Vorbehalte in der, ich sag mal, deutschen Belegschaft gibt oder vielleicht auch Menschen mit Migrationsgeschichte, aber die hier schon länger leben, die sie vielleicht als Konkurrenten betrachten. Das gibt's beides so. Ne? Also das größere Problem ist, glaube ich, eher die Ansprüche, die gestellt werden, die sie nicht erfüllen können oder wo sie Angst haben, dass sie die nicht erfüllen können.
Christian Plaas aus Kiel ist am Telefon. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Gunz. Guten Abend in die Runde. Ich dachte, erst war noch ein anderer von mir dran.
Nee, Sie sind dran.
Okay, meine Frage an den Herrn Siebert ist, sind jemals bei all den Untersuchungen zu Flüchtlingen, zu Einwanderern und so weiter, sind da jemals Untersuchungen gemacht worden, was sich die Einwanderer, die hierher kommen, selber vorstellen und ob sie überhaupt bereit sind, diese lange Ausbildungszeit von Spracherwerb über Alphabetisierung und so weiter, über eine Berufsausbildung, was also, ich sag mal, 6-8 Jahre dauern kann, bevor man dann seine Lehre hat und seinen Sprachkurs und so weiter. Denn der Hintergrund meiner Frage ist einfach, dass ich gehört habe, dass viele die Lehre schnell wieder abbrechen, weil sie gar nicht wissen, dass das ein langer Prozess ist, bevor man von einem syrischen Hintergrund über den Spracherwerb, über die Berufsausbildung und so weiter hier dem Arbeitsmarkt zur Verfügung steht. Denn es ist ja ein Arbeitsmarkt. Das heißt, Preis, Angebot, Nachfrage, das reguliert sich selbst. Und da müssen die erstmal hinkommen. Mhm. Also die konkrete Frage ist einfach, sind die bereit, wissen die, dass die erst nach 6-8 Jahren überhaupt sich bewerben können?
Stefan Siebert, können Sie da eine Antwort drauf geben?
Ja, die Frage ist ein bisschen zweigeteilt und so ist die Antwort dann auch. Also es gibt ein paar Untersuchungen, wo auch gerade jetzt Asylbewerber, neue Asylbewerber befragt worden sind zu ihren Einstellungen und Erwartungen. Und die sind durchaus sehr motiviert und bereit, in Spracherwerb, in Qualifizierungen zu investieren. Das ist aber nicht immer gesagt, dass denen von vornherein klar ist, was es wirklich für einen Aufwand mit sich bringt. Und das ist auch was wir häufiger hören, dass dieses deutsche System mit einer Ausbildung, die 3 Jahre geht, dass das nicht so einfach zu vermitteln ist. Mhm. Vor allem eine Ausbildung, während der man wenig verdient. Und es ist ja häufig, gibt es ja auch finanzielle Engpässe, wo Familienmitglieder unterstützt werden müssen, wo Schulden abbezahlt werden müssen. Und das ist auch eine ganz große Aufgabe, einfach den Wert langfristig von einer Ausbildung den Flüchtlingen klarzumachen. Und es gibt natürlich auch einige, die dann schon sagen, dass ich habe die und die Bildungsaspiration, aber ich bin hier in einem sicheren Land und vielleicht können meine Kinder dann später mal was Besseres werden, die das praktisch auf die nächste Generation projizieren.
Ich habe von einer Initiative gelesen in Berlin, wo man den jungen Leuten, die wirklich Interesse haben an der Ausbildung, auch vor allen Dingen materielle Anreize sozusagen in Aussicht stellt. Schöne Autos und tolle Wohnungen und sowas, dass man sagt, also je besser du qualifiziert bist, desto mehr verdienst du und dann kriegst du das. Ist das ein Weg, dass man Menschen über diese materiellen, sichtbaren Anreize zusätzlich motiviert oder vielleicht sogar noch stärker motiviert als nur durch den Ausbildungsgedanken?
Na, wenn es eine materielle Frage ist, und die ist es ja am Anfang, warum soll ich investieren für ein geringeres Gehalt, wenn ich als Lagerarbeiter mehr verdienen kann, dann kann man auch materiell argumentieren und dann sollte man auch materiell argumentieren. Also wir haben jetzt, und da ist es vielleicht pragmatisch, wenn man sagt, dann kannst du dir später mal ein Auto leisten. Also das haben wir auch gehört. Da gibt es einfach auch Leute, die in Initiativen arbeiten, die sagen, okay, ich male dir jetzt mal eine Lohnkurve auf. Wenn du hier den Lagerjob weitermachst, dann ist das ein Strich. Und wenn du jetzt investierst, dann geht das irgendwann hoch. Ne? Also man muss da schon irgendwie auch das visuell klar machen.
Zeigen. Michael Moritz,
ja, also diesen Widerstreit kriegen wir schon auch zurückgespiegelt. Das also, dass eben, ob das jetzt 6 oder 8 Jahre sind oder 4 oder 5, aber zumindest ist es uns allen klar, es ist eben ein Investment, erstmal eine Ausbildung, ist erstmal ein Investment. Und Sie haben eben das unmittelbare Bedürfnis, Sie haben es angesprochen, Sie haben finanzielle Nöte. Also das ist schon eine Herausforderung. Was wir uns überlegt haben, ist, dass wir sagen, das Thema Familiennachzug zum Beispiel oder vielleicht auch andere, es gibt ja auch eine Diskussion unter Ökonomen, dass sich sozusagen für Asylbewerber auch nach dem geklärten Asylstatus sozusagen die Standortwahl nicht freilasse, ja, sondern dass ich die begrenze, damit ich die eher dahin orientiere in Regionen, wo ich eben Erfahrung habe mit, dass Integration besser funktioniert. Also dass ich mir überlege, gibt es sozusagen ein anderes Instrumentarium, wie ich einen zusätzlichen Anreiz schaffen kann. Kommen wir dann wieder zu so einem kanadischen System. Je mehr Bildung ich nachweisen kann, je mehr feste und auch sozusagen sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ich nachweisen kann, desto mehr einfacher sind dann diese anderen Themen, die eben für diese Menschen vielleicht doch auch eine große Rolle spielen. Weil den finanziellen Ausgleich, da sind wir wieder in der Subventionitis, ja, sozusagen, ja. Da müssen wir jetzt jemanden noch bezahlen dafür, dass er eine Ausbildung macht, ist auch nicht ganz einfach. Ne? Also es ist, wie Sie es schon angedeutet haben, es muss in der langfristigen Perspektive schon auch den Menschen vermittelt werden. Aber vielleicht sind da auch Aspekte, die wir schon mal aufgebracht haben, über die man vielleicht intensiver nachdenken muss. Mhm. Ich will noch einen anderen Aspekt aber auch noch kurz erwähnen. Also weil wir, Sie haben jetzt ja als Thema Ihrer Studien sozusagen die lokalen Initiativen. Eine der Initiativen kennen wir auch, die Joblinge, mit denen versuchen wir auch intensiver zusammenarbeiten. Es gibt andere, die wahrscheinlich ähnlich gute Arbeit machen. Also ich sage mal, ich kann das jetzt nur aus dem Bundmittelland sozusagen so sprechen, dass wir da versuchen, eben auch Dinge zu verzahnen von der Unternehmerseite. Ich will aber auf ein anderes Thema hinweisen. Die Frage, also Vorrangprüfung ist ja jetzt schon mal abgeschafft worden. Dann ist die Frage Praktikum. Ja? Kann ich nicht irgendwie ein Praktikum schon mal machen, ohne gleich den Mindestlohn zu zahlen? Ja? So, also gibt es andere Stellschrauben sozusagen im Arbeitsrecht, die wir vielleicht ein bisschen flexibilisieren müssen, um das zu erleichtern. Ja?
Ist die Politik wieder gefordert?
Da ist die Politik schon auch gefordert. Ja?
Aber die scheint sich ja zurzeit wieder mal nicht einig zu sein. Also Sigmar Gabriel setzt sich ja schon von der Kanzlerin ab deutlich im Frühwahlkampf und sagt, also das, was da passiert ist, ist eine Aussage, die aber durch nichts unterlegt worden ist. Andrea Nahles hat heute auch nochmal wieder die Unternehmer kritisiert, dass da zu wenig passiert ist. Also offensichtlich ist da ja zurzeit wenig konstruktive Einheit zu erkennen. Oder glauben Sie daran, dass sich das wieder sammeln wird?
Nö, ich glaube, wir laufen jetzt erstmal auf den Bundestagswahlkampf zu, wo das nicht so ist. Ich glaube, die Kritik ist natürlich vor allen Dingen an den DAX-Unternehmen, die teile ich auch. Mhm. Ja. Auf der anderen Seite muss man wahrscheinlich auch realistisch sein. Viele der DAX-Unternehmen haben tatsächlich auch sind gewerkschaftlich so gut organisiert und haben so hohe, hochbezahlte Jobs. Die haben gar nicht so viele einfache Jobs, wo man schneller eine Integrationsleistung bringen kann. Ja. Trotzdem können sie vielleicht mehr tun. Das kann ich noch nicht beurteilen. Aber insofern, also die Wirtschaft, ich würde da immer deutlich unterscheiden zwischen Familienunternehmen und den DAX-Unternehmen. Mhm. Nur das Unangenehme ist leider, das ist ein Marathonlauf, das ist tendenziell über nichts, wo Politiker mit glänzen können. Ja, das ist also ein langfristiges Thema. Es sind viele Einzelmaßnahmen. Sie werden nicht mit einem goldenen Schuss alle Probleme lösen können. Ja, alle integrieren und alle Probleme lösen können. Sondern es ist sehr graswurzelig und viele, viele, viele Einzelthemen, viel Trial and Error. Und das ist nicht sehr glamourös. Ja. So, da gibt es keine Bände, die man durchschneiden kann. Und große Einweihungen, es gibt nicht so viel Gelegenheit für Fotoshootings. Das ist das Problem dabei.
Marco Pau aus Hamburg am Telefon. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Pau, Ihre Erfahrung?
Meine Erfahrung ist nicht besonders gut.
Oh.
Mhm. Ich lebe in dieser Stadt seit 6 Jahren und die Worte der Integrierung ist nur eine Utopie.
Mhm. Wo kommen Sie her,
Pau? Ich komme aus Hamburg. Ich persönlich, ich bin Italiener.
Sie sind Italiener, okay.
Sí.
Und Sie haben bisher am Arbeitsmarkt festgestellt, dass man Ihnen gegenüber Vorbehalte hat oder dass man Sie zumindest nicht Ihrer Qualifizierung oder Qualifikation entsprechend einsetzt?
Nee, das ist Anfang die Regel, dass in der Arbeitsmarkt die Integrierung ist nicht eine beidseitige Worte. Mhm. Das muss nur von einer Seite kommen, nicht von der anderen. Das ist keine Integrierung.
Mhm.
Ja, 60% von der deutschen Firma hat nie einen ausländischen Azubi gesehen.
Das ist jetzt eine Zahl, die Sie schätzen?
Und bestimmt wohnt sie auch keine.
Mhm.
Das ist die direkte Realität. Hier gibt es nur Parallelgesellschaft. Mhm. Italiener mit Italiener, Türke mit Türke, Afrikaner mit Afrikaner.
Mhm.
Aber für das Rest ist nur eine reine Utopie, was der Maizi sagt. Mhm. Ist nur ein Integrierung, der nicht beiseitig ist. Warum müssen die auch die anderen lernen, tolerant zu sein, nicht nur uns? Mhm. Das ist das Problem. Uns haben wir nur Pflicht. Mhm. Nur Pflicht.
Okay.
Die anderen sind nur Rechte. Das ist das Problem.
Okay, wir fragen an der Stelle Stefan Siewert, laufen wir da möglicherweise einem Idealbild hinterher, das wir sowieso nicht erreichen und was wir schon in anderen Bereichen nicht erreicht haben, zum Beispiel eben in der Integration von Italienern, Spaniern, die wir ja damals alle gerne ins Land geholt haben, weil sie uns helfen sollten, den Arbeitsmarkt zu beleben. Haben wir es da schon nicht geschafft und schaffen wir es jetzt wirklich doch letztlich auch wieder nicht?
So hart würde ich es nicht sagen. Ich glaube schon, dass es vielen Menschen klar ist, dass Integration von beiden Seiten kommen muss. Und da gibt es sicherlich Fälle, wo das nicht gelingt und wo da vielleicht weniger Verständnis vorherrscht. Und dass jetzt irgendwie 60% der Firmen noch nie einen ausländischen Azubi gesehen haben, das ich kenne die Zahlen nicht, das kann aber sein, aber dann wiederum können wir ja froh sein, dass wir vielleicht bald einen Fachkräftemangel haben, wo einfach aus ökonomischem Bedarf dann auch vielleicht mehr Italiener und Asylbewerber eingestellt werden. Ich glaube nicht, dass es jetzt irgendeinen tiefer liegenden Rassismus gibt. Ich glaube, da gibt es schon einen Pragmatismus und natürlich gibt es bei manchen Menschen mehr Offenheit, bei manchen weniger und es ist nicht immer einfach, auf andere zuzugehen, wenn es nun wirklich nicht dringend geboten ist. Mhm. Aber ich sehe da jetzt kein Totalversagen der Gesellschaft.
Okay. Michael Recher am Telefon, guten Abend.
Ja, guten Abend in die Runde. Ich hätte eine Frage, speziell auch an den Familienunternehmer, aber auch die Integrationsaktiven. Politisch wird ja immer auf Integration abgestellt und Sie haben ja in der Sendung auch rausgearbeitet, dass es da viele Schwierigkeiten gibt, ja, auf allen Seiten. Meine Frage ist, warum kann man nicht auch ganz offen sagen, jetzt ist in einem Schwung, innerhalb von 2 Jahren sind jetzt wirklich 1 Million Leute hergekommen, ganz viele junge Männer, und wir fahren für, nicht alle, aber für doch durchaus viele, auch mit niedrigem Bildungshintergrund, also wer Analphabet ist oder nur Grundschule oder nur Schule hat, der muss ja unser Ausbildungssystem kennenlernen, aber das bekommt er auch geliefert von uns, und dass wir ein echtes Katalysatorenkonzept fahren und eben kein Integrationskonzept, zumindest für einen großen Teil der Leute. Ziel wäre, Brücken zu schlagen in die Länder, in die, und da würde ich jetzt in die ja viele eventuell auch zurückkehren wollen. Mhm. Und da würde ich unterscheiden nochmal. Wir haben jetzt echte Kriegsflüchtlinge wie in Syrien, die wollen ja auch zurück. Denen könnten wir zeigen, wie arbeiten wir hier, Beispiel Logistik, ja, wie arbeiten Unternehmen hier. Da ist dann gar nicht das Ziel eines Unternehmens, dauerhaft jemanden auszubilden für 3 Jahre, sondern halt wirklich etwas Geld verdienen zu lassen, aber dabei nebenbei durch Programme auch eben zu lernen, wie funktioniert es hier bei uns, damit dann eigene Start-ups auch im eigenen Land gegründet werden können, dass Ideen entwickelt werden. Wie würde das denn in Ihrer Kultur funktionieren? Und das ist auch meine Antwort auf die, oder das ist die Frage, ob das eine Antwort ist, auf diese Armutsmigration aus Afrika und Pakistan, dort auch zu sagen, Mensch, wenn ihr übers Mittelmeer schippert, ja, das ist lebensgefährlich. Wenn ihr dann aber ankommt in Europa, dann ist klare Hilfe, aber auch klare Ansage, ihr werdet Botschafter und werdet auch wieder zurückgehen, um dort was aufzubauen, wo ihr herkommt.
Das ist ein sicherlich sehr interessanter Ansatz, Michael Recher. Ich habe leider nicht mehr so viel Zeit in der Sendung. Ich würde es ganz gerne noch einmal von Sigmar Weilbrecht beantwortet wissen wollen, vom Flüchtlingsrat Niedersachsen. Ist das für Menschen eine Option, dass sie sagen, ja toll, wenn ihr uns hier ausbildet, dann sind wir hinterher in der Lage, unser Land wieder aufzubauen? Sehen die das als echte Chance? Bitte Antwort möglichst kurz, wenn es geht.
Ich glaube schon, dass Sie das sehen, aber was der Hörer eben angesprochen hat, das setzt voraus, oder die Idee dahinter setzt voraus, dass es viel offenere Grenzen gibt, die auch grundsätzlich ein Hin- und Herwandern zulassen. Da gibt es ja auch Untersuchungen zu, dass unter den Voraussetzungen viel mehr Transfer stattfindet, Leute dann nur vorübergehend hierher kommen, um zu arbeiten, wenn sie nicht vor Not fliehen, also vor Verfolgung fliehen, sondern dann auch wieder zurückkehren, und dann kann dieser Transfer auch so stattfinden, wie der Hörer beschrieben hat, denke ich.
Aber ich glaube, er hat es so gemeint, dass die Menschen, die jetzt bedroht sind, möglicherweise dann in ein hoffentlich befriedetes Land zurückkehren können und das wieder aufbauen können mit dem Know-how, was sie hier erworben haben.
Ich glaube schon, dass das nicht wenige so sehen, aber das haben wir jetzt nicht konkret abgefragt.
Michael Moritz, wäre das eine Option für Sie als Unternehmer, dass Sie sagen, ich bilde aus, damit später dann im eigenen Land des Flüchtlings dann Aufbauhilfe mit meinem Know-how geleistet werden kann?
Ja, also ich glaube, so, ganz so altruistisch sind, muss man, glaube ich, auch, ist ja ein bisschen eine Frage der Größenordnung. Siemens kann sich das sicher leisten, ja, und machen sie ein Vorzeigeprojekt, kommt Herr Gabriel vorbei. Wenn ich ein 50-Mann-Unternehmen bin, jetzt soll ich irgendwie 3 Leute 3 Jahre lang ausbilden, um die dann nie wiederzusehen, das ist, dann muss diesen Aufwand eben jemand anders tragen, ja. Ich glaube, wenn er sagt, das ist dann eine sozialpolitische Maßnahme, dann muss sie aber eben auch vom Steuerzahler getragen werden. Ich glaube, das wäre dann die realistische Antwort. Nur, vom Grundsatz her, Geschäftsbeziehungen sozusagen aufzubauen in diese Länder, das sind natürlich Botschafter, ja, und das sind dann Menschen, die unsere Sprache sprechen, und mit wem werden sie am wahrscheinlichsten wieder Geschäfte machen? Das sind dann die Menschen, mit denen sie ja, die ihnen was weitergegeben hat. Natürlich also. Macht das Sinn. Mhm.
Unsere Redezeit heute zum Thema, wie offen ist der Arbeitsmarkt für Flüchtlinge? Wir haben gefragt, wenn Flüchtlinge einen Job suchen, was passiert da eigentlich zurzeit bei uns in Deutschland? Haben vieles erfahren, denke ich, in den letzten 55 Minuten. Dank an Stefan Siewert, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung. Dank an Michael Moritz, Regionalvorsitzender von die Familienunternehmer in Hamburg. Und dank an Sigmar Wahlbrecht vom Flüchtlingsrat Niedersachsen, der dafür den Arbeitsmarktzugang für Flüchtlinge zuständig ist. Dank vor allen Dingen auch wieder an Sie für Ihre zahlreichen Anrufe und auch Mails, die wir bekommen haben. Ich denke, wir haben das Thema, das sicherlich noch nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen könnten, von allen Seiten zumindest beleuchten können. Die Redaktion der Sendung heute hatte Petra Lehnert. Morgen geht es in der Redezeit um die Olympischen Spiele. Was bleibt eigentlich von Rio? Eine Bilanz der Olympischen Spiele, wenige Tage bevor die dann ja auch enden. Ein Themenabend ab 20.30 Uhr. Sie können wie immer morgen anrufen oder sich ab sofort im Internet beteiligen unter ndr.de/redezeit. ndr.de/redezeit. Morgen fragen wir, was bleibt von Rio? Eine Bilanz der Olympischen Sommerspiele in Brasilien. Das Thema morgen in der Redezeit. Redezeit heute ist zu Ende. Wir vom Team wünschen Ihnen einen schönen Abend. Gleich die Nachrichten bei uns und danach Play Jazz mit Sarah Seidel auf NDR Info.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.